Ja, hallo, mein Name ist Klaus Kruse, ich bin Systemadministrator bei der Corpex Internet GmbH in Hamburg. Ich bin noch nicht extrem lange in dem Beruf, ich bin da erst seit knapp einem Jahr dabei. Ich habe vorher Soziologie studiert und aber schon immer viel rumgebastelt und ich bin auch durch die Chemnitzer Linux-Tage in gewisser Weise groß geworden und das ist einfach schön, auch hier wieder zurückzukommen und den Leuten, die herkommen, auch was zurückzugeben. Ja, ich werde über Greylock 2 berichten, das ist eine Lösung für Log-Management. Mir ist es wichtig, dass wir immer so ein bisschen in Dialog treten, auch wenn ihr eine Frage habt, dann bitte melden und zur Not mit irgendwas nicht so hart nach mir werfen, damit wir das dann gleich auch besprechen können. Ansonsten gibt es aber auch natürlich die Frage- und Antwortrunde am Ende. Ja, Loggen, warum? Warum tun wir das? Ist ja erstmal prinzipiell Speicherplatzverschwendung und böse Datensammlung. Und wenn man Datenschutzbeauftragten in seiner Firma hat, dann und wenn dem von Logs erzählt, dann fragt er auch gleich, auf was man dann noch alles weganonymisieren kann. Na, aber so schlimm ist es ja hier bei uns nicht, sondern wir brauchen Logs ja vor allen Dingen in unserer täglichen Arbeit, um zu schauen, was machen die Daemons, was passiert auf den Maschinen und besonders gerne irgendwelche Fehlerlogs, um dann mal zu schauen, was dann gerade schief läuft. So, na, und ja, was wir dann sozusagen so vor Ort auf den Maschinen erleben ist, viele Daemons produzieren Logs und viele Maschinen produzieren leider an dieser Stelle schon zu viele Logs. Ja, und so ein durchschnittlicher Fuhrpark, und natürlich macht hier jeder wahrscheinlich auch mit virtuellen Maschinen rum, da redet man dann schnell auch von mehreren hundert Maschinen. Ja, und selbst kleine Installationen, da sind dann schnell dann schon mal 3, 4, 5, 6 Maschinen dabei beschäftigt. Und wenn man dann Zusammenhänge erfassen möchte, dann kommt man da schnell ein bisschen ins Schwitzen, weil nämlich die Arbeit mit Logfiles zumindest einzelfallbezogen ja oft so aussieht, dass wenn da ein Tail-F drauf machen, und gucken, was passiert denn da gerade. Und wenn wir wissen wollen, was ist denn später passiert, dann sind wir da mit zgrep, einem lustigen Suchbefehl unterwegs und schieben dann mal einfach ein Logfile oder mehrere durch und gucken mal, was da so schiefgelaufen ist. Und wenn wir dann aber wissen wollen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt schiefgelaufen ist und bei mehreren Logfiles und dann hat man den Spaß und dann kann man vielleicht auch lieber zum Zahnarzt gehen. Ja. Ne, das sind eben die Probleme, die ich angesprochen habe. Ne, was ist mit mehreren Servern, was ist mit Zeitverläufen? Was? Hatte jemand das gesagt? Achso, Entschuldigung. Unverschämt. Ne? Ne, also was ist mit mehreren Servern, was ist mit Zeitverläufen, was mit Zusammenhängen? Also es wäre schon schön, dann, wenn man ab einer gewissen Größe dann schon sich überlegt, ob man da eine Lösung findet, um seine Logs an einer gewissen zentralen Stelle zu sammeln und dort dann verschiedene Möglichkeiten für Auswertung bereitzustellen. Was gibt es da so an Lösungen am Markt? Ich hoffe, ich nehme den Vortragenden nach mir nicht allzu viel weg. Drei Lösungen, von denen ich mir zwei selber Erfahrungen ein bisschen gesammelt habe, ist einmal Octopussy, Logstash und Greylock 2. Über Logstash 2, da wird der nächste Vortragende intensiver berichten, weil ich darüber quasi nur theoretisches Wissen habe. Octopussy haben wir aber selber mal am Start gehabt. Die hat dieses doch ganz recht passende Logo, hat eine relativ fortgeschrittene Versionsnummer, gibt es auch schon seit über 10 Jahren. Das letzte Release ist auch gar nicht so lange her. Das ist in Perl geschriebene Software, die Logs über eine FIFO-Datei vom RSYS-Log abgreift. Die Installationsanleitung geht eigentlich davon aus, dass man RSYS-Log benutzt. Man kann das bestimmt auch auf SysLog-NG umbiegen. Ist recht gut, die Installation zumindest ist recht gut dokumentiert. Das war es dann aber, sozusagen, als wir damit rumgespielt haben, leider auch schon, weil wir dann in ein paar Probleme gekommen sind. Erstmal sozusagen die implizite Abhängigkeit von RSYS-Log und dann vor allen Dingen, dass das, und das war vor etwa 8 Monaten, dass trotz der fortgeschrittenen Versionsnummer Octopussy sehr schnell Probleme mit dem Parsen von Konfigurationsdateien bekam und leider auch keinen richtigen Abbruch. Also, kurioserweise hatte die Log-Management-Software selber keine guten Logs produziert, so dass man dann der Sache nach und nach auf die Spur kam und feststellte, okay, wir hatten mit Puppet irgendwie die Konfigurationsdateien erstellt und der passt auch den Dateinamen, den nimmt er irgendwie als Hostnamen und weil wir den aber nicht full qualified hatten, gab es dann böse Fehler, nämlich also konkret 100% CPU-Last und keine Logs, die auftauchten und das war dann eine eher bescheidene Experience und habe ich dem Entwickler nochmal geschrieben und I need to provide better error messages, hat er geschrieben. So, und dann war Octopussy erstmal terminiert. Ja, dann gibt es noch Logstash, hat eine schicke Homepage, ist irgendwie im Rahmen dieses Elasticsearch Apache Projekts entstanden. Wird rein über Textdateien konfiguriert, so wie ich das gesehen habe. Hat eine umfangreiche Plugin-Sammlung und wird benutzen manche Leute auch vor Greylock oder anderen Log-Sammlern, weil die umfangreiche Möglichkeiten zum Konvertieren von Logs haben in verschiedene Formate. Also, ja, weiß nicht, kommt eine Textdatei an, kommt ein JSON hinten raus. Sowas kann man mit Logstash machen. Gibt noch ein Buch dazu. Ist vielleicht eine Lösung, die kann man sich dann auch mal angucken. Und natürlich das, weswegen wir heute hier sind. Greylock 2. Ist 2010, also ich kenne die beiden Entwickler, die hatten das in Hamburg selber mal vorgestellt. Dann war ich da. Ist entstanden als ein persönliches Projekt zweier Mitarbeiter von Sing. Die hatten das erst bei sich selber entwickelt, in ihrer eigenen Bude da. Und dann ist das so ein bisschen gewachsen. Dann haben auch andere Kunden danach gefragt, haben sie erzählt. Und mittlerweile gibt es dazu eine GmbH, die Torch GmbH in Hamburg. Und wie man letztens bei Gründermatch.de oder so nachlesen konnte, haben die irgendwie eine Finanzierungsrunde erfolgreich bewältigt und sitzen jetzt auf einem Haufen Geld und sitzen jetzt auf einem Haufen Geld und entwickeln ihre Software weiter. Man weiß noch nicht so ganz genau, wie lange das alles Open Source bleiben wird, weil die müssen natürlich an irgendeiner Stelle auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Sie hatten so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie da vielleicht das dann, also so dieses klassische, es gibt so einen Open-Source-Kern und dann gibt es eben dann möglicherweise proprietäre Erweiterungen. So ganz klar ist aber auch noch nicht, wie sie das letztendlich in ein kommerzielles Modell umsetzen wollen. Momentan ist aber noch alles schick und bunt und man kann es runterladen. Kommen wir sozusagen zu dem, was dann, also während wir zum Beispiel im Gegensatz zu Octopussy sozusagen eine Software haben, haben wir bei Greylock 2 so gleich so einen ganzen Fuhrpark, den wir mitschleppen. Wir haben einmal einen Greylock 2 Server oder mehrere, eine MongoDB, in der so ein paar Verwaltungssachen abgespeichert werden, ein Webinterface, das aber letztendlich nur über eine REST-Schnittstelle mit dem Webserver also mit dem Greylock 2 Server kommuniziert, und vor allen Dingen haben wir ein Elasticsearch Cluster. Das sieht hier noch ganz übersichtlich aus, aber wie wir am Ende sehen werden, reden wir hier schnell im Bereich von 8 bis einem Dutzend virtuelle Maschinen. Kann schnell sehr kompliziert werden. Also die Architektur sieht eigentlich vor, also der Greylock 2 Server, der bringt so einen Elasticsearch Knoten mit, der dann letztendlich sich zum Rest des Elasticsearch Clusters verbindet und der kann dann beliebig groß skaliert werden. So. Aber wie man jetzt hieraus schon sieht, ne, also wir haben hier sozusagen, das hier sind jetzt hier sozusagen nur kleine Kreise, ja, aber es sind jetzt hier schon zwei Datenbanken dabei, der Server und das Webinterface. Das ist dann auch die Architektur, die man dann zum Testen einfach auch selber auf einer Maschine nachbilden kann. Ne? Also wenn man mal, ich möchte das mal ausprobieren, dann kann man das auch selber, also in einer halben Stunde kriegt man das schon hin. Ne? Also die MongoDB, die hole ich mir aus dem Repo von Tengen und Elasticsearch hat auch Debs. Der Rest ist ein bisschen frickelig, aber da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, die Daemons können eigentlich unprivilegiert laufen, bis auf der Greylock 2 Server, weil der die Möglichkeit haben muss, auch die niedrigen Ports zu öffnen, weil er ja möglicherweise auch zum Beispiel Syslog-Messages auf Port 514 empfangen soll, ne? Und dann muss er als Root natürlich die Möglichkeit haben, das zu öffnen. Ja, und das Scale-Out, dazu kann man sich dann ein bisschen von der Website inspirieren lassen, aber dazu erzähle ich auch später noch was. Ja, es ist Java-Software. So, das mag jetzt den einen oder anderen irritieren, ist jetzt an der Stelle aber nicht zu ändern. Da ich nicht der Entwickler bin, bin ich auch nicht derjenige, der dafür beschimpft wird. Ja, also ein Oracle JDK kann man an den Start bringen. Sie selber sagen ein Open JDK, was man aus dem Repo installieren kann. Das reicht auch völlig. Ja, die letzte Stable der MongoDB. Also nicht die letzte Stable aus dem Debian Repository, die ist nämlich antik, sondern von da. Und bitte exakt die von Greylock 2 eingegebene Version der Elasticsearch Engine. Aber das ist dann eben auch dokumentiert auf der Seite. Ja, genau. Da gibt es die Links. Ich werde die Präsentation übrigens später ins Netz stellen. Da passend zu der Vortragsbeschreibung und das ist dann oft auch klickbar. Also insofern, ja. Nun kommen wir zum ärgerlichen Teil. Trotz dessen, die ja schon gute 3 Jahre dran rumentwickeln und das doch so eine gewisse Reife erreicht hat, gibt es keine richtigen Init-Skripte. Und es gibt auch kein DB, also kein DEP oder ein RPM, sondern man lädt da so ein lustiges Target-Z runter, packt das an die richtige Stelle und kann dann einfach mal den Ordner wechseln und das starten. Und wenn man das halbwegs ordentlich konfiguriert hat, dann endet das dann am Ende erstmal so GitHub 2 up and running. Ja. Und beim Web-Interface, da haben die immerhin schon mal einen Wrapper zusammengeschrieben, der am Ende das Java-Ja auch nur genauso ausführt, aber das ist dann schon mal ein bisschen schicker. Was man wissen muss, wenn man mit Elasticsearch rummacht, die Default-Konfiguration geht davon aus, dass man Multicast nutzt, dass die Knoten sich alle untereinander finden und dann schick sich sozusagen der Elasticsearch-Cluster von dann ganz alleine zusammenbaut und ich dann beliebig einfach immer nur neue Maschinen dazuschalte und ja, dann wird es immer größer. Praktisch wird man darauf allerdings eher verzichten wollen und das lieber per Hand konfigurieren wollen und ja, wenn man das macht, dann muss man auch Glog 2 sagen, dass er nicht mit Multicast arbeiten soll. Sonst stellt man nicht fest, der Glog 2 Server findet, also läuft und dann poppt da so ein großer roter Balken auf. Ich habe keinen Elasticsearch Knoten. Schade. Ja, Init-Skripte habe ich dann selber gelötet, ein bisschen was. Für den Glog 2 Server kann man um diesen Glog 2 CTL Befehl einen Wrapper drumherum bauen. Wenn man so wie wir das installiert hat, irgendwo unter Opt und dann nochmal gesimlinkt, dann bekommt man ein Problem, weil der versucht sozusagen die Simlinks rückwärts aufzulösen. Das klappt aber nur eine Ebene weit gut und irgendwie gibt es danach Probleme und naja. Hat man denn alles zum Start gebracht? Dann wird man von einer schönen Maske begrüßt. Warum auch immer die das so gewählt haben, das Bild, aber ja, Admin und das Passwort schreibt man als Hash in die Glog 2 Conf. Und kann sich dann schon mal ein bisschen rumklicken und sich die verschiedenen Masken angucken. Die Startmaske ist eben die Suchmaske. Die ist an dieser Stelle auch ganz böse leer. Wir haben hier die Möglichkeit, ich gehe immer davon aus, dass wir hier auch regex reinschreiben. Das ist dieses Java-Class-Pattern, aber ich sag mal, wenn man sich einfach vorstellt, das ganz normale regex, dann funktioniert das auch 100 Jahre gut. Ja, genau. Umfangreiche Suchmöglichkeiten. Startmäßig ist man vielleicht ein bisschen irritiert. Der sucht nur in den Logs der letzten 5 Minuten. Kann man dann verändern an dieser Stelle. Ja, muss man mal gucken, was man da hat und was man da an der Stelle sehen will. Man kann natürlich auch Zeiträume angeben. Man kann sagen, und was genau man suchen möchte. Dann haben wir die Möglichkeit, Streams zu erstellen. Die Nachrichten nach festgelegten Filterregeln anzeigen. Ja, also meinetwegen bietet sich ja vielleicht an, dass man einen Stream Auflog hat, wo man dann die Auflogs der ganzen Server sammelt oder andere Sachen kann man dann selber entscheiden. Ist übrigens auch eine recht schicke, also eine optisch schicke Oberfläche mit vielen klickbaren Buttons. Ja, alles ganz modern und schick. Ja, dann gibt es Dashboards. Da kann ich dann quasi Streams nicht nur sammeln, sondern auch noch ein paar lustige Graphen dazu basteln. Ja, in der Standardansicht ist das natürlich auch leer. Muss man natürlich dann selber ein bisschen was konfigurieren. Sources, also welche Quellen habe ich hier verlötet? Na, wie ich gleich zeigen werde, es gibt neben dem Syslog dann noch andere Formate, die man da einspeisen kann. Und im Reitersystem dann schließlich, was habe ich hier alles am Start? Ja, und per Default meckert er dann erstmal rum. Es gibt hier keine laufenden Inputs. Tun wir irgendwas, weil sonst habe ich hier auch nichts zu tun an dieser Stelle. Ja, das muss man allerdings sagen, also der Glog 2 Server achtet schon darauf und warnt, wenn er in einem nicht funktionsfähigen Zustand ist, was in gewisser Weise gut ist, weil man da nicht erst sich einen Haufen Arbeit macht und dann sich darauf freut, dass die Log-Messages erscheinen, aber die können aus verschiedenen Gründen dann nicht erscheinen. Ja, genau. Ja, hier ist noch was zum Elasticsearch Cluster, wenn man ihn hat, sollte idealerweise grün sein. Wenn es rot ist, haben wir auch gerade was verkehrt gemacht. Genau. Und dann, das ist ja sozusagen das eigentlich Interessante, deswegen sind wir auch hier. Das ist die Reihe von Inputs, die man da einspeisen kann. Relog 2 Entwickler haben sich irgendwann aufgemacht, ein eigenes Log-Format entwickelt, das GELF, also das Greylog Extended Log-Format. Die haben dafür irgendwie auch verschiedene Bibliotheken entwickelt, um das aus verschiedenen Programmiersprachen daraus reinzulocken. Habe ich persönlich selber keine Erfahrung mit gesammelt und mir ist auch noch kein Projekt begegnet, was das irgendwie als Default irgendwie anbietet, in diesem Format zu locken. Aber wer programmiert, der hat dann sozusagen so die Möglichkeit, das da komfortabel einzuspeisen. Was es dann noch gibt, ist Greylog 2 Radio, dazu werde ich nachher noch was erzählen. Kafka, das ist auch so ein Datenbankgedöns. Und natürlich, was uns ja vor allen Dingen interessiert, wir können das Syslog reinwerfen. Also Syslog wahlweise auf TCP oder UDP. Also man muss erst, also es funktioniert so, dass man erst Inputs definiert und dann dahin schickt. Ne? Also wenn ich sozusagen auf Verdacht einen Greylog 2 Server schicke, dann macht er gar nichts. Das kann man dann aber auch sehen, weil er per Netstat keine Ports offen hat. Wie sieht sozusagen das Hello World Beispiel aus? Ist natürlich klar, wir werden uns einen Input anlegen. Den können wir dann auch beliebig benennen. Der lauscht dann erstmal auf Localhost im Port 514. Und dann geht's ab in die Hölle. Und die heißt in dem Fall SysLogNG. Ich weiß nicht, wer damit schon umfangreich rumgeopert hat oder nicht. Also es ist doch erst am Anfang eine etwas befremdliche Konfigurationssyntax, aber man muss sagen, also insgesamt doch eigentlich recht gut dokumentiert. Also wir legen uns einen Filter an, spaßeshalber, Log-Level-Info, Facility, Local-Null, Destination und fassen das Ganze dann im Log-Block zusammen und restarten am besten. Also meine persönliche Erfahrung war mit dem SysLogNG, dass der Reload manchmal nicht das danach nicht in dem Zustand ist, in dem ich ihn erwartet habe. Und dann können wir einfach mit Logger mal eine Message absetzen, auf Localhost schicken an die Facility mit der Priority was. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann taucht es hier auch auf. No. Sozusagen also der Funktionstest. Wir haben gerade einen Greylog 2 Server an den Start gebracht. Ist an dieser Stelle dann auch erfüllt. Gibt es bis hierhin erstmal Fragen? Nein? Ja? Ja. Genau. Dazu werde ich gleich kommen. Und zwar geht es darum, normalerweise, und das ist ja sozusagen, das Syslog-Format ist ja an sich relativ beschränkt, weil das, was uns interessiert, steckt ja meistens in dem großen Message-Block drin. Und wie wir das hier schon sehen, hier steckt die ganze Message drin. So. Und wir haben dann hier an dieser Stelle auch keine weiteren Möglichkeiten, Felder an- und auszuschalten. Na, aber wenn wir an verschiedene Log-Formate denken, so zum Beispiel das Apache Combined Log-Format, durchaus üblich. Das besteht aus mehreren Feldern. Ne? Der Host, wer hat angefragt, was ist der URL-String, wie lange hat das gedauert. Dazu werde ich im späteren Beispiel noch eingehen. Das bietet sich an dieser Stelle an, das Log-Format, wenn man das in Greylog 2 einspeisen möchte, das um ein bisschen umzustellen, sodass man Felder hat, aus denen man herausfiltern kann. Na, also ich kann das natürlich sozusagen als, ich kann Greylog 2 natürlich als so eine Art Halde benutzen und einfach alles dahin schicken. Aber dadurch verschenkt man dann einfach auch ein paar Möglichkeiten, die man dann hat, weil die Hauptarbeit dann nämlich darin besteht, das Suchfenster entsprechend, das man hier übrigens nicht sieht, zu füllen. Und da verliert man aber natürlich ein bisschen den Komfort, wenn man stattdessen eigentlich die Möglichkeit hat, auf der rechten Seite die Felder an- und auszuschalten, die mir ja interessieren. Noch weiter Fragen? Nein? Okay, dann gehen wir weiter. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von diesem Syslog sprechen? Dann reden wir von zwei verschiedenen Formaten, die es da gibt. Einmal das alte BSD-Syslog nach dem RFC 3164, das aus sechs Feldern besteht. Quatsch, was rede ich? Für uns habe ich fünf Felder. Die Priority vorne dran, den Timestamp, Hostname Application, Doppelpunkt und dann die Message. Das ist übrigens auch immer noch quasi das Standard-Syslog-Format, also jedenfalls die Debian, die mir bisher untergekommen sind, auf dem wir SysLogNG installiert haben, die machen das immer noch in dem BSD-Syslog-Style. Und dann gibt es noch das neuere IETF-Syslog, das hat ein paar mehr Felder Und dieselbe Nachricht, also das Reloaden des Syslog-NG, sieht dann eben, ne, man sieht, dass zum Beispiel auch die Application und die PID, das sind eigene Felder, während das beim BSD-Syslog dann ja, ne, quasi zusammengematscht ist in eckigen Klammern. Ist eigentlich das schönere Log-Format, sollten alle benutzen. Faktisch ist es aber eher nicht so. Spielt an dieser Rolle dann aber auch keine, ist an dieser Stelle aber auch nicht so wichtig, weil Greylock 2 mit dem IETF-Syslog nicht so viel anfangen kann. Also wenn man das da einfach mal reinwirft und denkt, okay, dann sieht das so aus wie in dem Beispiel vorher, dann sieht man, dass, dass Teile der Nachricht in Source auftauchen und hier auch ganz komische Sachen stehen. Also Greylock 2 selber ist mit dem IETF-Syslog irgendwie nicht so richtig zu verheiraten, jedenfalls per Default. Per Hand kann man natürlich immer viel noch nachträglich reparieren, aber ein bisschen Komfort muss an dieser Stelle ja auch immer mal sein. Und hier kommen wir sozusagen zum zweiten Teil. Wenn man sich so überlegt, so eine Logging-Infrastruktur aufzubauen, also wenn man sich sagt, okay, wir möchten jetzt tatsächlich mal anfangen, die Logs nicht nur immer lokal vorzuhalten, sondern wir möchten die an einer Stelle auch zusammenfassen, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kriege ich von den verschiedenen Daemons, die ich habe. Ne? Also das ist natürlich nicht nur der Kernel, sondern das sind dann auch der Lambstack, also Apache, MySQL, alle möglichen Dateien, alle möglichen Daemons, die Logmeldungen produzieren. Ja? Und dazu gehören dann auch solche exotischen Sachen, wie beim Tomcat im Catalina Out, die Log-Einträge, die über mehrere Zeilen gehen. Ja, hier, was? Also Samba Lost, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber also es gibt da teilweise Sachen, die sind ein bisschen exotisch und die sich sozusagen eigentlich nicht so, ne, das sind keine Einzeiler mehr, sondern das ist dann teilweise schon ein bisschen mehr. Und an dieser Stelle kann ich wirklich nur empfehlen, mal einen Blick in die Dokumentation vom Syslog-NG zu werfen. Man wird überrascht sein. Ich glaube, wenn man ihre Dokumentation ausdruckt, dann hat man so ein Buch von etwa 800 Seiten. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte mich vorher noch nie so richtig großartig mit Syslog-NG beschäftigt, aber das wird ja hauptsächlich von einer Firma in Tschechien entwickelt. Und wenn man da ein bisschen in der Dokumentation guckt, ist man überrascht, welche Möglichkeiten man hat, weil Syslog-NG nicht nur im traditionellen Syslog-Stil Nachrichten entgegennimmt, sondern man hat auch die Möglichkeit, und das ist gerade für Daemons entscheidend, die selber nicht nach Syslog locken können, man kann auch Dateien überwachen. Ja, war eine Sache, von der wusste ich bis dahin noch nicht. Finde ich ganz gut, weil ja längst nicht jeder Daemon auch in Syslog kippen kann. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Syslog-NG darauf zu schieben. Und dann guckt er dann, was gibt's Neues, der sammelt das dann und schickt das weiter. Und dann kann man sich, wenn man möchte, natürlich dann als architekturellen Vorschlag den Syslog so konfigurieren, dass der dann alles einsammelt und das dann entsprechend weiterschickt. Kann man wahrscheinlich auch anders lösen, wenn man das gerne möchte. Ne, im brutalsten Fall schiebe ich dann alles doch durch eine Pipe und ich schicke das dann nicht nach Localhost, sondern schicke das direkt an den Greylog-Server. Kommt immer darauf an, wie man das gerne selber haben möchte. Das Gute ist, Syslog-NG kann ich natürlich dann in gewisser Weise auch so automatisieren. Ne? Bei den meisten Daemons ist schon klar, wo die Log-Dateien liegen. Ne? Und wenn man dann noch was wie Puppet am Start hat, dann kann man dazu dann passend auch gleich sein Manifest zusammenlöten, dass dann die Konfigurationsdateien für den Syslog da noch packt. Ist so, denke ich, zumindest ein gangbarer Weg, den wir bisher noch nicht ganz vollständig gegangen sind. Aber wenn man natürlich mehrere hundert Maschinen hat, sowieso Automatisierung macht, dann muss man an irgendeiner Stelle auch damit anfangen und hinter den ganzen Daemons hinterherlaufen und die einsammeln per Hand. Würde man wahrscheinlich dazu führen, dass der Greylock 2 Server irgendwann ganz schön leer ist, weil da nichts mehr ankommt. Jetzt sozusagen mal das Hands-on-Beispiel, die Apache-Logs, ist ja eigentlich ein erster, ne, wenn man so überlegt, wie machen wir denn das, wie kriegen wir die Apache-Logs in den Greylock 2 Server, ne? Einfach die Apache-Conf geöffnet oder die VHost-Datei, je nachdem, was man da gerade rumfliegen hat. Custom-Log, macht die Pipe auf, Logger, nennt das Ganze Combined-Log-Format und verlötet sich das dann in der Konfigurationsdatei, Apache-Reload. Das Ganze können wir dann, das Ganze wiederholen wir dann nochmal an der Stelle, dass wir das natürlich auch abgreifen wollen in der Syslog-NG-Konfiguration. Und dann sieht das Ergebnis erstmal genau so aus. Und dazu kommen wir dann zu der Frage von vorhin auch. Wenn ich jetzt ganz genau wissen möchte, ich möchte von einer IP die ganzen 200er sehen. So, wie mache ich das denn? Ja, viel Spaß hier in diesem Suchfeld dann. Ne? Wir haben, wenn wir das so machen, also sozusagen die primitive Lösung, ist einfach alles erstmal in den Greylock 2 Server kippen, dann haben wir hier natürlich keine, dann können wir hier keine Felder an- und ausschalten. So, ne? Also, was easy aussah, war dann an der Stelle zu einfach, weil die Suche und Sortierung dann bösartig kompliziert wird. Ne? Und wir wissen alle, wenn etwas sehr kompliziert ist oder sehr aufwendig ist, dann wird es irgendwann auch keiner mehr machen. Ne? Und dann haben wir zwar das schöne Gefühl, ein Log-Management-System zu haben, was aber de facto eigentlich nur noch eine Müllhalde ist für das ganze Zeug, was wir dann gesammelt haben. Und dann kommen wir dann zu dem Punkt, es bietet sich an, das Log-Format, wenn möglich, immer umzustellen. So meinetwegen im Key-Value-Stil oder anders oder durch Komma da getrennt, ist letztendlich nicht so wichtig. Ich habe das ja jetzt einfach so gemacht, ich war da an der Stelle einfach auch ein bisschen primitiv. Und dann können wir die Extraktoren nutzen. Und das ist dann die Magic, die uns dann bei Greylock 2 dann auch sehr viel Arbeit spart und dann für den schönen Clicky-Bunty-Komfort sorgt, weswegen wir das ja überhaupt auch an den Start gebracht haben. Und zwar können wir daraus die letzte Nachricht eines Inputs als Vorlage nehmen und dann können wir unsere eigenen Rec-Access darauf loslassen. Und das ist sehr schön, sehr grafisch, sehr komfortabel gehalten, weil wir nämlich dann immer auch sofort sehen können, welchen Teil der Nachricht würde er an dieser Stelle dann auch rausfiltern. Und da wir da am lebenden Objekt arbeiten, kann man dann immer schön sehen, was man da gerade macht. Und kann dann eben die Log-Nachricht tatsächlich auch in verschiedene Felder trennen. Und der Effekt ist, dass wir das dann eben nicht mehr den großen Message-Block haben als Müllhalde, sondern dass wir dann an dieser Stelle das eben tatsächlich auch sauber getrennt haben. Können dann sagen, okay, ich möchte jetzt nur wissen, ne, welcher Host hat geschickt oder ich will nur den Statuscode sehen oder so. Das ist jetzt das Beispiel, wie man ein Apache, also die Logs des Apachen, tatsächlich gesammelt einigermaßen nutzbar machen kann. Das war sozusagen das Hands-on-Beispiel, was, denke ich, vielleicht den einen oder anderen dann also auch als Inspiration dient, wenn man eine andere Log-Formate reinbringen möchte. Also es ist auf jeden Fall, also man kommt eigentlich nicht darum, mit Extraktoren zu arbeiten, wenn man nicht am Ende nur in dem Suchfenster arbeiten möchte. Weil dann wird man nämlich sterben. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir das produktiv halten wollen? Dann fängt das an, ein bisschen komplizierter zu werden. Idealerweise haben wir da nicht nur einen Greylock 2 Server, der die Log-Nachrichten entgegennimmt, sondern wir haben zwei. Die verstecken wir hinter einer Art von Load Balancer. Wir brauchen ein Web-Interface, ist klar. Ob das sozusagen gerade läuft oder nicht, kann uns an dieser Stelle relativ egal sein, weil das eh nur immer über die Restschnittstelle mit den Greylock 2 Servern kommuniziert. Die MongoDB, die können wir dann, weil es so schön ist, auch gleich ins Replication-Set packen. Und es wird so empfohlen, so mit zwei, drei Elasticsearch-Clustern, also Elasticsearch-Knoten zu starten. Einfach weil die am Ende des Tages auch relativ viel zu tun haben können. Und dann ist man schnell schon mal bei 8 virtuellen Maschinen. Na, also es ist klar, wenn man das aufsetzt und an den Start bringt, dann holt man sich da eine nicht ganz geringe Komplexität ins Haus. Das Greylock 2 Radio hatte ich schon genannt. Das ist auch Teil des Projekts. Und zwar die Idee dahinter ist, dass man das noch vor den Greylock 2 Server setzt. Und das baut quasi in Software so eine FIFO-Datei, die Nachrichten erstmal entgegennimmt und dann bei Bedarf, also wenn der Greylock 2 Server sie abfragt, dann auch rausgibt. Einfach um in dem Fall dann zum Beispiel eine schnelle Folge von Log-Nachrichten oder so abzufangen. Das heißt also, wenn der Greylock 2 Server die Nachrichten nicht sofort verarbeiten kann, dann kann das auch passieren. Also ich glaube, in der Standardeinstellung, wenn er die nach 30 Sekunden nicht verarbeiten kann, dann fliegt die halt weg. So. Ne, und eine Log-Nachricht, die weggeflogen ist, die ist dann halt einfach nicht mehr da. So, ne, die liegt dann noch lokal rum, das ist schön und gut, aber sie liegt dann eben nicht mehr da rum in dem Greylock 2 und dann kann ich sie auch natürlich auch nicht über das Web-Interface finden. So, und dann kann man noch das Greylock 2 Radio davor schalten. Das sind dann auch zwei Knoten und so ein Kafka-Cluster. Hier an dieser Stelle muss ich sagen, dass wir das selber noch nicht an den Start gebracht haben. Kann man aber machen und wird dann für sehr große Produktivumgebungen dann auch empfohlen. Also ich weiß nicht, wer ein paar hundert VMs am Tag hat, ne, und was da so an Logs durchgeht, dass man natürlich sofort im Gigabyte-Bereich 10, 20, 30, 100 Gigabyte am Tag, naja, gut, nicht übertreiben. Also so in dem Bereich kann man schon Log-Messages produzieren. Und je nachdem, was man da am Start hat, und meinetwegen, also ich bin als Webposter unterwegs, man hat da extrem viele Zugriffe. Also da macht dann auch irgendwann das Tail-F auf das Access-Log keinen Sinn mehr, ja, weil das ist dann einfach nur noch, ja, das rauscht dann vorbei dann. So, und wenn man sich vorstellt, mit dieser Geschwindigkeit bearbeite ich den Greylock 2 Server, dann kann man auch die eigene Infrastruktur da schnell zum Platzen bringen, und deswegen kann man das Radio davor schalten, das dann erstmal die Logs entgegennimmt. Ist jetzt sozusagen an dieser Stelle, kann ich da kein Hands-on-Beispiel geben, weil wir das selber noch nicht am Start haben. Aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Was man noch machen kann, wenn man den Elasticsearch Cluster ein bisschen im Auge behalten will, da kann man sich nochmal angucken, ob man sich dann noch eine Verwaltungsoberfläche dazu holt, weil diese Elasticsearch Cluster, den kann ich zwar auch über eine REST-Schnittstelle beackern, aber man möchte das ja auch gerne mal manchmal ein bisschen komfortabler haben. Ich habe mir da verschiedene Oberflächen angesehen und ich fand das Elastic-KQ eigentlich ganz witzig. Das ist am Ende des Tages, glaube ich, eine JavaScript-Hölle, die alles vom Browser ausführt. Ja. Und damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Also ich glaube, das ist sozusagen Abschlussstatement, was man zu Greylock 2 sagen kann, dass es eine sehr schöne Software ist, sehr mächtig, aber dass, wie wir das auch in dem Diagramm gesehen haben, man holt sich da auch eine gewisse Komplexität mit ins Haus. Na, also es ist eine ganz andere Hausnummer als diese Octopussy. Da installiere ich ein Paket, hänge da dran noch eine Datenbank und bin 100 Jahre glücklich. Sondern wir reden dann hier schon über eine nicht geringe Komplexität. Ne? Also MongoDB, Elasticsearch, und kann dann auch am Ende des Tages ein bisschen ressourcenintensiv werden. Ist ja dann auch Java-Software. Muss man sich überlegen, ob man das an den Start bringt. Wie gesagt, es gibt Alternativen, die sind einfacher. Aber man gewinnt eben dadurch auch sehr viel. Es ist immer so ein Abwägen, wie weit will man kommen, wie doll möchte ich mich da an dieser Stelle entwickeln. Gibt es denn dazu Fragen jetzt? Also ich fürchte, wir werden eher fertig, was ja sozusagen ein schöner Zustand ist, wenn man nochmal ein Brötchen essen kann vor dem nächsten Vortrag. Ich bin noch nicht fertig. Also jetzt kommt die Fragerunde, von der am Anfang gesprochen wurde. Ja. Das ist ein trauriger Punkt, da habe ich mich auch gefreut. Hier wird ja wohl ein paar Extraktoren geben. Nein, es gibt keinen einzigen. Also man muss dann sehen, dass man die selber schreibt an dieser Stelle. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Ich glaube, man kann die quasi kopieren. Achso, ich muss die Frage wiederholen, ne? Ja, Entschuldigung. Also die Frage war für die Aufnahme, ob Extraktoren mitgeliefert werden. Und nein, es werden keine Extraktoren mitgeliefert. Man muss an dieser Stelle dann tatsächlich immer selber Hand anlegen. Und ja, das ist am Anfang natürlich ein bisschen unkomfortabel, aber am Ende des Tages ist die Anzahl der Daemons, die locken können, in meiner Umgebung ja auch begrenzt. Ist dann hoffentlich Arbeit, die man sich an dieser Stelle nur einmal machen muss. Ja?
Wie löse ich das mit Multizeilen-Logs, wie zum Beispiel Postfix-Logs?
Multizeilen-Logs würde, also die Frage war, wie löse ich das mit Multizeilen-Logs? Und für Multizeilen, also für Logs, die über mehrere Zeilen gehen, denke ich, ist es ein gangbarer Weg, wenn man da den Umweg über syslog.ng geht, der das Ganze zu einem handlichen Block zusammenfasst. Weil mit mehreren Zeilen, dann werde ich auch mehrere Einträge haben. Ich glaube, das wird nicht gut aussehen. Also es wäre schon gut, wenn man das irgendwie ein bisschen kompakter hält. Wobei man sagen muss, dass mehrzeilige Logs, also im Falle jetzt, wenn ich jetzt an die Tomcat-Logs denke, der Block darunter interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessiert eigentlich nur, welcher Fehler ist oben passiert. In welchen Klassen dann letztendlich die ganzen Fehler entstanden sind, ist an dieser Stelle mir dann eigentlich schon relativ egal. Ja? Ja? Okay. Okay, also die Ergänzung ist, dass man das Postfix-Log, das über mehrere Zeilen, also dass die mehreren Zeilen schon als zusammengehörig gekennzeichnet sind. Muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich mit Postfix selber keine große Erfahrung habe. muss man dann im Einzelfall dann auch immer natürlich dann selber ein bisschen mit rum experimentieren. Sozusagen so als Rückfrage, sammelt ihr die Postfix-Logs schon irgendwie und macht sie irgendwie auswertbar? Nein. Okay. Ja?
Dort kann es mehrere zigtausende oder sogar Millionen Einträge im Syslog geben, die zusammengehören.
Okay,
die. Über die Connection-ID referenziert sind, aber ja. Halt wie gesagt über einen riesen langen Zeitraum verteilt sein können.
Okay, die Frage ist, wie man zusammengehörige Log-Einträge, die auf verschiedenen Zeilen mit einem Abstand von mehreren Millionen dazwischen möglicherweise löst. Aber die Antwort liegt dann natürlich sozusagen auf der Hand. Du hast es ja auch genannt. Über die Connection-ID. Also wenn man die Möglichkeit hat, das Log-Format umzubauen, wie ich das am Apache-Beispiel demonstriert habe, dann bietet es sich natürlich dann an dieser Stelle an, die Connection-ID in ein Feld zu packen und zu extrahieren. Und dann wird die Sache wieder sehr einfach. Zeigt mir die Einträge mit dieser Connection-ID der letzten 3 Tage an oder so. Ist eine unheimliche Menge, die wir, und das ist ja eben der Vorteil von Greylock, handhabbar machen können, weil wir das zusammenfassen können. Ich weiß nicht, ob ihr das dann vor Ort mit Grep und lustigen Kombinationen löst.
Ja. Schwierig, weil die Log-Location, das heißt, man sucht teilweise über mehrere Monate Log-Files durch, bis man den Connection-Bedienmaschinen löst.
Also das Zgrep-R-Beispiel, ja. Sehr lecker. Dauert meistens auch gar nicht, dauert meistens auch gar nicht lange. Hier war noch eine Frage. Das war eine Ergänzung, die ist mir während der Vorbereitung aufgefallen. In der letzten Version hat Greylock 2 es tatsächlich auch geschafft, jetzt endlich mal Debian-Pakete zu bauen.
Das sind Community-Pakete von RPM und Apps. Und es gibt auch eine Wayland-Box, die ist da verlinkt.
Muss kürzlich dazugekommen sein, weil ich noch mit der vorletzten Version angefangen habe, den Vortrag vorzubereiten. Und ja, also das Projekt lebt und entwickelt sich. Es gab noch eine Frage da. War das die Ergänzung? Das war die Ergänzung. Okay. Ja? Die Frage ist, ob Zugriffsberechtigungen implementiert sind und ja, man hat die Möglichkeit, Benutzer anzulegen, die dann bestimmte Sichten haben können. So, na, also wenn man so eine Installation aufsetzt und man möchte dem Kunden möglicherweise den Überblick geben, dann möchte man natürlich nicht, dass ein Kunde die Logs alle anderen aussieht. Es kam noch eine Wortmeldung. Wo war die? Nein? Okay. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für die Aufmerksamkeit und hoffe, einige Inspirationen hier gegeben zu haben und möchte auf den nachfolgenden Vortrag verweisen, der Einzelpunkte von mir sicher noch erweitern und ergänzen wird und danke euch.